Er ist definitiv der älteste Gast bei Super Fromm. Adalbert, 86 Jahre. Und so interessant, mich sprach sein Sohn an und sagte, hey, mein Papa, der hat eine Geschichte zu erzählen. Echt? Der war im Gefängnis in der damaligen DDR aufgrund seines Glaubens. Und dann hat man so langsam angefangen, darüber zu reden. Und dann haben wir, und auch Adalbert selbst, einen ganz wilden Ritt gemacht. Wir waren da unterwegs von Kreuzlingen über, ach, ich weiß nicht, wie die Städte da alle heißen, irgendwie Waiblingen und irgendwo da unten im Schwabenland. Und dann haben wir uns getroffen in einer Gemeinde, so auf halbem Weg jeder. Und dann kam eine Geschichte, die ist so, ja, faszinierend ist ja der falsche Begriff, wenn man überlegt, dass jemand nur deshalb ins Gefängnis geworfen wird, ins Zuchthaus, und zu 8 Jahren Zuchthaus verurteilt wird, weil er über seinen Glauben gesprochen hat. Und wie das war und was Adalbert dabei erlebt hat, das erzählt er uns jetzt. Und ich bin froh, dass wir auch Zuschauer und Gäste jenseits der 80 haben. Das ist cool. Die Jüngste war 13, jetzt der Älteste 86. Das ist sehr, sehr genial.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal, wie abgedreht das war.
Adalbert, Ältester, darf ich ja sagen, dienstältester Gast bei Super Fromm.
Ach was.
Herzlich willkommen, es war noch keiner über 86.
Ja.
Du, ich steige gleich immer voll direkt ein.
Ja.
Du bist Christ.
Ja.
Wie alt warst du da, als du zum ersten Mal von Jesus gehört hast?
Mit dem Glauben, mit dem wahrhaftigen Glauben konfrontiert wurde ich mit 23 Jahren.
Hast du eine Predigt gehört, oder?
Ich bin Postbeamter insgesamt 40 Jahre gewesen und bin als Postbeamter auch nach Köln gekommen und hatte einen Ausbildungsleiter gehabt bei der Post. Der war ein gläubiger Christ, Missionar in der Kölner Stadtmission, einer landeskirchlichen Gemeinschaft, und der hat mir den Weg zum EC gewiesen, zum Jugendbund für entschiedenes Christentum damals.
Einfach eingeladen und gesagt, komm doch mal mit.
Ja, der hat mich auf einer Versammlung in einer Kirche, hat er mich gesehen und hat gesagt, Herr Bommel, Sie gehören in einen anständigen evangelischen Jugendkreis, wo die Bibel gelesen und gebetet wird. Donnerstag um 20 Uhr trifft sich der Jugendbund für entschiedenes Christentum in Köln, in Werderstraße 16. Und ich bin gehorsam gewesen, diesem Ausbildungsleiter bei der Post, und bin dorthin gegangen, den nächsten Donnerstag zu 20 Uhr. Und da habe ich zum ersten Mal die Bibel richtig kennengelernt. Die wurde gelesen, die Bibel, dann wurde gesprochen über das, was wir gelesen hatten. Und ich habe sehr bald erkannt, dass die Bibel die letzte Wahrheit ist für Zeit und Ewigkeit. Die Bibel enthält nicht nur Gottes Wort, sondern sie ist Gottes Wort, auch für mich geworden, immer mehr in meinem Leben bis
Welche
heute.
Auswirkungen hatte das?
Dass ich dann ein bekennender Christ wurde und dass Jesus der Herr meines Lebens geworden war und mein Leben bestimmen sollte und es auch getan hat.
War das ein einfaches Leben?
Das war kein einfaches Leben. Ich war bekennender Christ auch am Arbeitsplatz, habe auch Traktate verteilt bei der Post und habe manches auch einstecken müssen, aber das war nicht schlimm.
Was heißt manches einstecken müssen? Spott oder
das heißt,
Gelächter?
Das heißt, zusammengeschrien wurde ich auch von Vorgesetzten, dass ich christliche Schriften verteile, und das darf ich nicht. Ich war zum Beispiel von den 40, 20 Jahren bei dem Postamt 1 in Stuttgart Und dort habe ich dann viele, naja, Anfechtungen erlebt, insofern, dass ich ein Anstoß und Ärgernis war durch das Bekenntnis, was ich immer haben und sein wollte, in Wort und Werk und ganzem Wesen und Wandel. Darum habe ich mich bemüht.
Hast du nicht manchmal gedacht, jetzt reicht's?
Ja.
Man kann ja immer schön erzählen,
ja,
das
ja.
war schlimm, das war schlimm, aber wenn man
drinsteht. Mich hat zum Beispiel eine Kollegin von der Oberpostdirektion Stuttgart hat mich in ein Gespräch geführt und ich habe gesprochen über den Glauben mit ihr, die war sehr freundlich, aber nachher war es anders. Als ich gesagt habe, wir können nur Gefangene Gottes, hat ein Mann gesagt, nicht ich, wir können nur Gefangene Gottes oder Gefangene des Teufels sein.
Sagtest du?
Habe ich gesagt zu dieser Frau. Und da hat die Frau gesagt, und das ist ja völlig ein absurdum Maximum, da hat die Frau gesagt bei der Oberpostdirektion in Stuttgart, ich hätte sie als Teufel bezeichnet. Ja. Ich habe das aber als Zitat nur gesagt, ja, dass ein Mann gesagt hat, ein gläubiger Mann, wir können nur Gefangene Gottes oder Gefangene des Teufels sein.
Daraufhin wurdest du entlassen?
Nein, daraufhin geschah nichts. Ich bekam eine Ermahnung, nicht? Habe vor allem auch manchen Hass erdulden müssen, dadurch, dass ich Christ bin am Arbeitsplatz.
Ihr wohntet in Stuttgart?
Gewohnt habe ich in Ludwigsburg.
Wie ging deine Reise nach Ostberlin?
Ja, jetzt kommt's. Nach einigen Jahren in Köln bei der Post wurde ich gebeten, in meine Heimatstadt Berlin mich doch versetzen zu lassen, weil eine junge Frau oder ein Mädchen heiraten wollte und in den Kölner Raum wollte. Und da bin ich in die Personalstelle gerufen worden, auf dem Hauptpostamt in Stuttgart, wo ich ja tätig war, und gefragt worden, ob ich nicht in meine Heimatstadt mich versetzen lasse. Ich war alleine bei meinen Eltern in Köln. Und dann habe ich gesagt, das geht mir zu schnell. Da habe ich gebetet. Nach einer Woche ist mir dann klar geworden, dass ich in meine Heimatstadt mich versetzen lasse.
Ja.
Das hat Jesus mir geschenkt. Und Berlin war ja eine geteilte Stadt. Und ich habe dann im amerikanischen Sektor bei der Post gearbeitet und bin in einer landeskirchlichen Gemeinschaft gewesen, einer evangelischen Gemeinschaft. Und war tätig in West-Berlin, wo ich wohnte. Und da ich zu der Zeit als Bundesbürger, nicht als Berliner mit Berliner Pass, sondern als Bundesbürger mit einem Tagespassierschein jeden Tag den Ostteil der Stadt durch die Mauer betreten konnte, nicht, bin ich zu einem Brückenträger geworden von evangelischen Gemeinden und Jugendkreisen.
Was heißt das, Brückenträger?
Das heißt, für die Gemeinde in West-Berlin, die hatten einen West-Berliner Pass, und zu der Zeit, in den 60er Jahren, durften West-Berliner nicht den Ostteil betreten, aber ja, Bundesbürger. Und ich hatte ja meinen bundesdeutschen Kölner Reisepass, genau, behalten, konnte als Bundesbürger jeden Tag mit einem Tagespassierschein, der 10 D-Mark gekostet hat, konnte ich den Ostteil der Stadt für einen Tag betreten.
Warum wolltest du das?
Um zu helfen den Brüdern und Schwestern dort. Und dann geschah Folgendes. Dann wurde ich eingeladen zu einer Reise nach Israel. Und dann war ich in Israel 1968. Und als ich zurückkam, habe ich unter anderem auch in Ost-Berlin vor einem evangelischen Jugendkreis habe ich einen Lichtbildervortrag gehalten, über anderthalb Stunden etwa, und habe die Geschichte Israels, soweit ich, habe mich viel mit Israel beschäftigt, gewusst, und auch über meine Reise sollte ich berichten in Ost-Berlin. Das wollten die Brüder und Schwestern, und das habe ich dann auch getan und habe über meine Reise und meine Erlebnisse in Israel berichtet, hatte in der linken Hand die Bibel gehabt, aufgeschlagen, habe den jungen Menschen gesagt in Ost-Berlin, so gut ich es wusste, wie der lebendige Gott sein Volk geführt und getragen hat zu Abrahams, zu Josuas, Gideons, Samuels Zeiten und vor allem zu Davids Zeiten. Das habe ich dann ihnen gesagt, den jungen Leuten, in diesem Vortrag. Und in der rechten Hand habe ich den Knipser gehabt und meine 100 Dias mit einem einfachen Apparat gemacht, habe ich an die Wand in dem Gemeindehaus, wo ich die Jugendversammlung gehalten habe, habe ich dann immer die Dias gezeigt und habe gesagt, was das ist und wo ich war in Israel. Und dann habe ich gesagt, 1900 und...
Du standst da, Dia...
da waren Leute da, vom Stasi geschulte Leute, die genau mich abgehört haben, vielleicht auch Aufnahmen gemacht haben und mich ganz genau abgehört haben. Und so ist Gott auch heute zu seinem Volke Israel, steht er. Und wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an, sagt Gott im Propheten Zacharia. Und das hat sich erfüllt in der ganzen Geschichte Israels und auch heute. Und dann habe ich ein Beispiel gesagt. So hat Gott auch Israel gegen eine ungeheure Übermacht. Sowjetunion ist ein Sechstel der Erde gewesen und die gesamte arabische Welt wollten Israel vernichten und ins Wehr treiben in den ersten 6 Tagen 1967. Ja. Und sie haben eine Niederlage, eine große erlebt.
Warum wurdest du verhaftet?
Ja, wegen dem Vortrag.
Wie war das? Standen da welche auf?
Einem späten Abend wart ich fast eine Stunde an der Grenze Friedrichstraße in Berlin-Mitte und es geschieht nichts, ich kriege meinen Pass nicht wieder, wie es immer war. Und dann kommen 3 Offiziere des Stasi auf mich zu und sagen, sind Sie Herr Bommel? Nur eine Frage, kommen Sie mit? Dann haben sie mich in ein Auto gestoßen, in ein PKW und dann wurde ich nach Berlin-Lichtenberg gefahren, in eine der Zentralen des Stasi und dann begann meine Gefangenschaft und meine Vernehmung.
Adelbert, wie hast du dabei?
Ja, das war natürlich
große Angst,
nicht,
oder?
Große Angst, aber das war so, dass ich ja nicht wusste, was jetzt wird, nicht wahr? Und dann bin ich verhört worden die ganze Nacht und bin dann in die Zentrale des nächsten Tages des Staatssicherheitsdienstes in Ost-Berlin, in Berlin-Hohenschönhausen, das ist ein Museum heute, wurde ich hingefahren und dort war ich gefangen.
Also in einer Zelle?
Ein Jahr von den 2 Jahren, die ich gefangen war. Ich war zu 8 Jahren Zuchthaus verurteilt, aber habe nur 22 Monate dort in der Stasi-Haft sein müssen.
Ich fasse das zusammen. Du wurdest zu 8 Jahren Zuchthaus verurteilt,
dann hat der gesagt, der Richter, als ich verurteilt wurde, im September 1970, wegen Verherrlichung des Krieges 1967 in Israel, in Israel, in der Deutschen Demokratischen Republik. Das heißt, auf einmal nur ein Beispiel. Ich habe so viele Beispiele aus der Bibel genannt, habe die Bibel in der Hand gehabt und habe den jungen Leuten gesagt, wie Gott mit David, Abraham, Josua, mit Samuel, mit allen und mit den ganzen Richtern gearbeitet hat. Und dieses war entscheidend, nicht wahr? Weil man mich nicht als Christ hinstellen wollte, verurteilen wollte, sondern als Kriegshetzer. Nicht? Und man hat dieses eine Beispiel, das ich in Bezug auf heute, ich werde das heute bestätigen, dass Gott, und genauso heute, bis jetzt zu diesem Moment, wo wir hier beieinander sitzen, kann Israel niemand vernichten und angreifen, auch der Iran nicht.
Und dann haben sie dich in eine Zelle geworfen?
Und dann bin ich in eine Zelle gekommen wo drei andere Leute waren. Und dann, nach einer gewissen Zeit von ein, zwei Monaten, dann wurde dann immer einer rausgenommen. Und dann war ich alleine in der Zelle, in Einzelhaft. Und dann kommt ein Offizier in einem weißen Kittel mit der Uniform unter dem weißen Kittel, bringt in einem Reagenzglas einige Tabletten und sagt, ich soll jetzt die Tabletten nehmen. Ich war aber kerngesund an Leib, Seele und Geist. Das wusste der Stasi auch, denn die haben mich auch untersucht. Aber ich sollte diese Medikamente nehmen, weil das eine medizinische Folter eingeleitet hat. Und da habe ich gesagt, rausgeschoben aus der Luke, vor meiner Gefängniszelle und habe gesagt, ich nehme keine Tabletten. Wenn Sie die Tabletten nicht sofort nehmen, hat der Stasi-Offizier mich angeschrien, dann bekommen Sie Elektroschocks und Spritzen. Und das wollte ich nicht. Und ich war 31 Jahre, war im Vollbesitz meiner Kräfte, aber ich schäme mich nicht zu sagen, davor habe ich Angst gehabt, auch mit 31 Jahren, denn Spritzen und Elektroschocks wollte ich nicht. Und dann habe ich die Tabletten genommen.
Was waren das für Tabletten?
Das weiß ich bis heute nicht. Das hat mir auch niemand sagen müssen. Ich war dann in Einzelhaft. Und dann haben sie mir in Einzelhaft vorher nicht Suppe gemacht, am Morgen Suppe gegeben. In der Suppe war auch wahrscheinlich einiges drin von Rauschgiften oder Medikamenten. Und auch im Spinat, der ist dunkel, haben sie mir auch reingereicht. Und ich bin überzeugt davon, man wollte durch Medikamente und Pharmazeutika, wollte man mein starkes Gottvertrauen, meine Liebe zu Israel und meine Liebe zu Jesus und meinen Glauben, hat man versucht, durch Medikamente zu zerstören.
Welche Auswirkungen hatten die Medikamente?
Ich hatte in der Haft etliche Male nach einer Bibel verlangt und gebeten. Ich lese jeden Tag die Bibel, sage ich, bitte geben Sie mir eine Bibel. Daraufhin tränten mir eines Tages die Augen den ganzen Tag. Die Augen, das heißt, dem werden was zeigen, haben die wahrscheinlich gesagt und haben mir irgendwas gegeben, wo mir die Augen tränten, damit es mir vergeht, um eine Bibel zu bitten. Als Beispiel nur, ja. Dann habe ich gebeten, ich kann doch arbeiten, ich bin gesund an Leib, Seele und Geist. Ja, ich konnte ein-, zweimal dann in dem größten Haftkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie, in dem ich dann später eingeführt wurde, durfte ich die Toiletten putzen als Demütigung, aber sonst nichts. In ein Arbeitskommando haben sie mich nicht eingeteilt. Und sie haben mich dann nach einem guten Jahr hinuntergefahren, der Stasi, 350 Kilometer von Berlin, von Ostberlin weg, nach Waldheim in Sachsen. Aber ich kam nicht in das zweitgrößte Zuchthaus dort, sondern ein Trakt ist das größte Haftkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie in der ganzen DDR gewesen. Und dort wurde ich einfach wie ein Kranker eingeliefert. Und ich muss sagen, ich habe in der Zelle auch schon Ostberlin allein in Einzelhaft, ich konnte ja nicht, durfte nicht arbeiten, habe ich dann meine Lieder gesungen. Etliche Lieder kannte ich aus dem Konfirmandenunterricht, den ich treu dank meiner lieben Mutter auch besuchen konnte. Habe ich meine Lieder, in dir ist Freude oder...
Gesungen?
Und habe... die güldene Sonne voll Freude und von oder viele. Und auch die Lieder, die ich im Jugendbund für entschiedenes Christentum von dem Jugendbund-Liederbuch gelernt habe, die ich gewusst habe im Kopf, die habe ich dann gesungen und bin immer in der Zelle umhergegangen. Nicht wahr? In meiner Zelle in Ost-Berlin. Und darum musste dann immer Medikamente nehmen, dann den Restteil meiner Haft, nicht? Aber das war die Hälfte.
Adalbert, wenn du nochmal zurückgehst, jetzt diese Zeit, du läufst da durch die in der Zelle rum, wie so ein Tier.
Ja, und hab gebetet auch.
Ja, da verliert man doch den Mut, Auch den Glaubensmut.
Ja, ja, und dann war Folgendes.
Oder nicht?
Ja, dazu muss ich etwas sagen. Ich war mit drei anderen am Anfang zusammen, mit drei Mitgefangenen. Nicht die, da hat man ja zu keinem Vertrauen gehabt. Das war gefährlich, da Vertrauen zu haben. Und einer von diesen dreien, mit denen ich zusammen war, die erste Zeit, hat jeden Mittwoch eine Leseerlaubnis bekommen. Das heißt, er konnte sich von einem Wagen, der hineingefahren wurde in die Zelle, konnte er sich vier Bücher aussuchen. Und dann habe ich gefragt, ob ich in ein Buch reinschauen kann von einem amerikanischen Dramatiker Albert Maltz, Das Kreuz und der Pfeil. Und als ich in das Buch reingeschaut habe, und das hat Jesus so geschenkt und gelenkt, steht unter anderem im Bereich des Kirchenkampfes im Nazireich stand der 23. Psalm in diesem Buch. Und der hat mir viel Kraft und großen Auftrieb gegeben in der Gefangenschaft. In diesem Buch, das ich von dem Mitgefangenen einsehen konnte und den 23. Psalm lesen konnte.
Ja. Warst du so weit, dass du sagtest, ich halte das nicht mehr aus?
Es gab auch Zeiten, in denen ich sehr verzweifelt war. Verzweifelt auch, aber Jesus hat der Verzweiflung ein Ende gemacht bei mir. Er hat mich nie fallen lassen. Ich habe mich auf Jesus verlassen, nicht wahr? Und sie wollten ja meinen Glauben zerstören, sie haben ja das versucht. Mit was für Medikamenten und Pharmazeutika, das habe ich ja nie erfahren.
Wurdest du auch geschlagen? Wurdest du auch gefoltert? Also nein, mit Schlägen?
Nein, geschlagen wurde ich nicht.
Gab es Zeiten, Adalbert, wo du im Gefängnis saßest und dachtest, ich schaffe das nicht mehr, ich beende mein Leben.
Ja, ja, es gab auch, mir gingen auch die Haare aus ein wenig in den ersten Monaten und dann habe ich eine große Flasche Haarwasser bekommen. Und die habe ich ganz ausgetrunken, ja.
Um zu sterben.
Es geschah nichts. Die haben schon aufgepasst, dass nichts, zum Beispiel zum Essen, es gab nie Messer, nie Gabeln, immer nur Löffel. Und die haben aufgepasst, der Stasi, dass keine Leute umkommen, deshalb, weil das ja dann ein schlechtes Bild politisch wirft. Mhm. Ja.
Gab es auch Gewalt unter den Häftlingen?
Gewalt?
Musstest du Angst haben vor den anderen Insassen?
Ja, ja. Es war so. Ich war eine kurze Zeit mit einem Mitgefangenen zusammen in einer ganz kleinen Zelle, wo ein enger Gang war und zwei Betten an jeder Seite. Und der rempelte mich immer an, der wollte, aber ich bin nicht darauf eingegangen. Ich habe das ruhig mir gefallen lassen und habe nicht wieder gehauen und wieder geschlagen. Das ist auch der Fall gewesen.
Wie wurdest du empfangen in Deutschland von deinen Verwandten und
von
Eltern?
Von meinen Verwandten.
Und Eltern?
Ja, meine direkten Angehörigen, meine Geschwister, meine Eltern haben sich natürlich gefreut. Ja.
Und konntest du auch wieder bei der Post arbeiten dann?
Ja, bin gar nicht entlassen worden. Nichts. Nichts. Das wurde nicht als Strafe registriert. In keiner Form.
Musstest du den deutschen Behörden erzählen, was dir widerfahren ist?
Teilweise.
Irgendwelchen Ämtern?
Eigentlich nicht.
Dich hat keiner gefragt, wie es war und oder auch eine Erstattung erhalten?
Also nur bei der... Bei der Entlassung, wo ich hingestellt wurde in West-Berlin, von Ost-Berlin nach West-Berlin gefahren wurde von dem Staranwalt Vogel, wurde ich gefragt, Die haben gewusst, wie es mir erging. Sie haben viel durchgemacht, Herr Bommel. Sie sollten doch vielleicht erst einmal an 8 Tage in die Landesklinik nach Berlin-Spandau und sich erholen. Ich sage, das brauche ich nicht. Aber durch die Medikamente wahrscheinlich habe ich dann bei meiner Tante Luzi geschlafen in Berlin-Kreuzberg. Und dann bekam ich solche Kopfschmerzen, weil ich auf einmal die Medikamente nicht mehr bekam, wahrscheinlich bekam ich solche Kopfschmerzen, dass ich es kaum ausgehalten habe und bin dann hingefahren mit der S-Bahn nach Berlin-Spandau in die Landesklinik dort.
Hattest du Entzugserscheinungen?
Entzugserscheinungen nicht, aber unheimliche Kopfschmerzen.
Ja.
Und dann bin ich dort behandelt worden und da wollten sie mich Tag und Nacht behalten, aber ich war jetzt fast 2 Jahre, sage ich, gefangen. Tun Sie mir das nicht an, dass ich hier nochmal gefangen. Herr Bommel, dann können Sie zu Ihrer Tante nach Kreuzberg in der Nacht fahren, aber am Tag sind Sie hier und dann behandeln wir Sie. Ja? In der Landesklinik dort in Berlin, Spandau und West-Berlin, ja, im britischen Sektor.
Und als du realisiert hast, du bist frei, hast du dir dann vorgenommen, nicht mehr nach Ost-Berlin zu gehen, um dort den Christen zu helfen?
'70 war das. Ich bin trotzdem noch gegangen, meine ich.
Wenn man sowas durchmacht, blieben da traumatische Erlebnisse und ja, generell Traumata zurück? Aufschrecken nachts, Sorge, Angst, wenn es klopft an die Tür, wenn einer hinterherläuft auf die Straße?
Ja, also das ist bei mir, dem Herrn sei Lob und Dank im Himmel, nicht der Fall gewesen.
Das ist ja was ganz Großartiges.
Ich konnte ruhig schlafen und habe Frieden gefunden durch Jesus Christus. Bin in keine Unruhe versetzt worden, in der Form, wie du das eben schilderst.
Als wenn du einfach weg gewesen wärst?
Ja, aber ich habe das heute noch alles, heute sogar noch rekonstruieren können. Ja, ich kann das natürlich, die Abläufe und die Gefangenschaft, das war keine leichte Zeit für mich. Das war eine Zeit voller Angst. Dann habe ich auch Medikamente bekommen, wo ich nicht schlafen konnte. Ich habe vielerlei Medikamente bekommen. Da habe ich Medikamente bekommen auch, wo ich nicht sitzen und nicht stillstehen konnte, wo ich immer laufen musste. Nicht? Und was ich alles bekommen habe, ich habe nichts genau erfahren von niemandem. Aber wer weiß das auch?
Konntest du zu irgendeinem dieser Wärter, Offiziere eine Beziehung aufbauen, sodass du, dass es, du eine gewisse Hafterleichterung hattest? Oder?
Nein.
Das ging gar nicht, ne?
Nein, nein, das ging nicht.
Du standest auf der schwarzen Liste ganz oben.
Ja.
Der Fromme aus dem Westen.
Ja.
Den machen wir klein jetzt.
Ja.
Und sie haben es nicht geschafft.
Und du, vor allem, du bist kerngesund an Leib, Seele und Geist. Ich bin es sogar heute noch mit 86 Jahren. Und du wirst als krank erklärt. Als junger Mensch, obwohl du weißt, du bist an Leib, Seele und Geist gesund. Du wirst als krank erklärt, weil du gläubig bist.
Und ich
weil du Jesus lieb hast. Mhm. Und weil du mit ihm lebst. Das ist die Welt ohne Gott.
Und ich möchte noch mal nachfragen, Adalbert. Es passierte dir nie, dass du aufschrecktest aus dem Schlaf, also, nachdem du wieder in Freiheit warst?
Also sowas hat mir meine liebe Frau nie erzählt, das hätte sie mir erzählt. Ich konnte ruhig schlafen danach.
Na, das ist ein Wunder.
Ja.
Wer ist Gott für dich, der du das alles erlebt hast, der du mit dieser Erinnerung lebst?
Ja.
Du kannst ja das fast minutiös auferzählen und ganz detailliert beschreiben.
Ja.
Wer ist Gott heute für dich, Adalbert, mit 86 Jahren?
Der gleiche wie eh und je, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. Und Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das wird so bleiben. Er hat die Macht in Händen und er kann erretten.
Wie schaust du nach vorne in die Ewigkeit?
Wenn Jesus mich ruft, gehe ich, nicht? Manchmal denke ich so, ich habe ja sehr von Herzen tiefgläubige drei Söhne, nicht? Thomas, Matthias und Andreas. Und die sagen oft, du freust dich gar nicht so auf die Ewigkeit. Aber ich sage mit Paulus, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, höchstens wenn schon. Aber um euretwillen, schreibt Paulus den Korinthern, bleibe ich auch noch gerne hier.
Und die Schlussfrage, Adalbert, die ich dir gerne stellen möchte, lautet, wenn du an einer vielbefahrenen Straße,
ja,
da steht ein ganz großes Plakat.
Ja.
Was würdest du auf das Plakat draufschreiben?
Jesus siegt.
Hinterlass dem Adalbert dicke, fette Daumen und für die ganz wenigen Tonaussetzer bitte ich um Entschuldigung. Das ist einfach, wenn man allein unterwegs ist und warum auch immer an bestimmten Stellen da es zu Indifferenzen kommt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die paar Tonaussetzer bitte ich echt zu entschuldigen. Und noch eine Bitte. Wir blenden da jetzt unseren QR-Code ein zum Unterstützerkonto. Ich sagte schon in der Anmoderation, wir kommen von Kreuzlingen, wir fahren dann weiter über Stuttgart und dann geht's hoch in den Norden. Um diese Geschichten zu finden und aufzuzeichnen, brauchen wir viel Geld und da bitten wir echt um eure finanzielle Unterstützung. Hier der QR-Code, irgendwo jetzt taucht er auf und wir möchten euch um eure Hilfe und Unterstützung bitten. Vielen, vielen Dank dafür. In 2 Wochen, nächster Film, gibt eine Doppelfolge, die haut euch aus den Schuhen. Das schon mal jetzt als kleiner Vorgeschmack. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss. Tell me.